Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, 1. April, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus, kein April-Scherz, aber das kennt ihr ja als geneigte Hörer und vor allen Dingen Stammhörer schon, uns beiden. Wir können euch eigentlich mit nichts mehr foppen und wollen wir auch nicht. Wir haben nämlich nur hart recherchierte Themen.
Ja, eben diese Themen, von denen wir ausgehen, dass sie Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir analysieren den Ausrutscher der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien.
Volles Programm und mit Zuschauern. Die MLB-Saison startet fast in Normalbetrieb.
Was ist drin für Leipzig gegen Bayern ohne Robert Lewandowski?
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an die sportgeschichtlichen Highlights am heutigen Tag, am 1. April.
Und eins dieser sportlichen Highlights, das war so besonders, dass wir es jetzt schon einmal auch gesondert hervorheben. Vor 23 Jahren, da fiel beim Spiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund im Champions League Halbfinal-Hinspiel in Madrid ein Tor. Aber anders als die Fans im Stadion, an den TV-Geräten und auch die Spieler es überhaupt erwartet hätten.
Für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, sie haben etwas verpasst. Das erste Tor ist schon gefallen.
Ja, ich dachte, wir könnten jetzt so ein bisschen Fußball gucken, so im Halbfinale der Champions League. Und jetzt erleben wir hier so ein bisschen einen Heimwerkerkurs. Ach, jetzt steht auch noch Wasser. Sind bis aufs Grundwasser gekommen schon. Oder ist es Öl?
Wir unterbrechen mal kurz, weil sich die Zahl der wichtigen Menschen doch jetzt beachtlich, um nicht zu sagen fast bedrohlich, häuft.
Der scheint ganz wichtig, das ist einer von der UEFA.
Oder der ist ganz unwichtig und trägt einfach nur irgendwas hin und her.
Ja. Wenn er ein Tor tragen würde, wäre nicht schlecht. Zählt mal durch, die da arbeiten dran und die drumherum stehen. Achtung.
Naja, das ist aber auf jeder normalen deutschen Baustelle auch so.
Genauso.
Also bitte.
Noch nie hätte ein Tor einem Spiel gut getan wie heute hier. Früh oder
spät, ein ganz frühes Tor.
Früh.
Eine Sternstunde für den übertragenden Sender RTL, für Marcel Reif und Günther Jauch, die sind mit Preisen überschüttet worden für diese Moderation, für diesen Kommentar. Ich weiß auch noch genau, wie ich das damals gesehen habe. Erinnerst du dich auch noch, Andreas, wie und wo du das Spiel diesen frühesten Torfall der Fußballgeschichte erlebt hast?
Ja, ich habe das Ganze zu Hause gesehen tatsächlich und ich habe mich köstlich amüsiert, denn es war natürlich, das Spiel alleine wäre ein Highlight geworden und dann fällt ganz früh dieses Tor, weil der Zaun umkippt und das Tor mitgezogen wird, weil die Fans da so sehr dagegen gedrückt haben und dann hauen die beiden wirklich eine Nummer nach der anderen raus, ein Spruch nach dem anderen. Die waren so gut drauf und die haben sich wirklich so reingesteigert. Das ist natürlich wirklich auch für die beiden ein Glücksfall gewesen, muss man sagen. Also das passiert alle Jubeljahre mal. Also für viele, die vielleicht abends zusammen in der Kneipe sitzen, da gibt sich mal ein Wort das andere. Aber die waren hellwach und haben das einfach gut gemacht.
Ich habe es damals auch zu Hause gesehen. Ich hatte eigentlich Zivildienst damals, aber natürlich abends dann frei und wollte mich dann ein bisschen Fußball dann entspannen. Das Spiel habe ich nachher aber gar nicht mehr gesehen. Ich habe es gesehen, aber eigentlich nur noch, ich glaube, ich habe trotzdem noch weiter gelacht und unterm Tisch gelegen. So richtig Bock auf dieses Spiel hatte ich nachher auch nicht mehr. Mir reichte diese Geschichte.
Wollte gerade sagen, Fußball gespielt wurde dann auch noch, wäre eigentlich gar nicht mehr nötig gewesen. Du musst dir das mal vorstellen. 76 Minuten haben die an diesem Ding in Bernabeu rumgebaut. 2 Millionen Zuschauer mehr als später beim Fußballspiel waren dann dabei. Also da gehörtest auch du dazu. Ja. Und dann haben aber dann doch wieder auch eine Menge abgeschaltet, weil sie ehrlicherweise an diesem Abend alles gehört und alles gesehen hatten.
Das muss man sagen. Es gab keine Tore, keine Ersatztore. Mittlerweile haben die 10 Stück da hängen in den Katakomben bei Real, aber damals gab es das nicht.
Ja, und dann haben sie ja auch drüber geflaxt, wo kommt das Tor jetzt her? Kommt es vom Erzrivalen? Kommt es von Atletico? Oder also das war wunderbar. Und dann kommentieren die wirklich alles, was da passierte. Und es passierte ja häufig nichts. Achtung, es nimmt einer einen Hammer weg. Ja, sagte Ralf. Da sagte ja auch, was hat der links? Einen Meißel. Was hat der rechts? Ja, was macht er damit? Mhm. Jetzt kommt einer mit dem blauen Hemd. Und die haben alles kommentiert. Und es war einfach höchst unterhaltsam. Das muss man sagen. Es war großartig.
Und nicht geskriptet, nichts vorbereitet. Alles wirklich nix. Aus ja, dem nicht. Stegreif improvisiert. Das ist das, was mir am meisten Respekt abnötigt.
Ja, na klar. Man hat ja in Köln bei RTL schon eigentlich sich entscheiden wollen, dass man irgendetwas einspielt, also dass man irgendeine Konserve hernimmt und sagt, Jungs, komm, wir melden uns vielleicht später wieder, wenn hier was passiert. Dann war das aber so unterhaltsam, dass sich der Sender, und es war eine clevere Entscheidung, zu sagen, nee, wir bleiben drauf, das ist einfach gerade richtig, richtig gut.
Ja. Unterhaltsamer als jede Regenpause in Wimbledon mit Benny Hill, mit dem A-Team, mit Knight Rider und was da immer alles so lief damals bei RTL.
Super.
Einfach, man hätte sie drauflassen sollen, man hätte Uli Potowski damals wahrscheinlich auch einfach drauflassen sollen, der hätte wahrscheinlich auch irgendwas vom Pferd erzählt. Also das war eine richtige Sternstunde in der Fußball-Sportgeschichte im Fernsehen. Also wer das nicht gesehen hat, bei YouTube gibt es noch längere Ausschnitte als den wir da eben gewählt haben. Also da einfach mal reinhören. Das ist wirklich auch heute noch mit 23 Jahren Verspätung quasi noch für Nachgeborene wirklich unterhaltsam. Habt ihr es damals gesehen? Wie habt ihr es gefunden? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer, an die 0331 298 5028. Ganz wichtig, nur Sprachnachrichten schicken, leitet sie mit eurem Namen und Stand jetzt ein und dann frei von der Leber weg sagen, was euch an dieser Schote oder an anderen Fernsehschoten so gefallen hat.
Übrigens, dieses Spiel endete 2-0 für Real Madrid, nur damit wir das auch mal reingebracht haben. Aber wirklich, das war ja danach eigentlich total wurscht.
Chronistenpflicht nennt man das.
Genau.
Analyse.
Dann schauen wir doch mal zurück auf das Debakel, aber auf jeden Fall auf die Niederlage von gestern Abend der deutschen Mannschaft. Mit 1-2 verliert sie im dritten WM-Quali-Spiel gegen Nordmazedonien. Die erst dritte Niederlage in der WM-Qualifikationsgeschichte einer deutschen Mannschaft. Portugal, England und jetzt Nordmazedonien, die Mannschaften, die Deutschland jemals schlagen konnten. Wir ziehen mal eine kleine Bilanz dieses Kicks von gestern Abend und eine kurze Bilanz der WM-Quali-Stand jetzt mit Alex Barklage von der NOZ. Hallo Alex.
Moin, moin.
Ja, wie würdest du es denn einordnen? Debakel, Peinlichkeit?
Debakel und Peinlichkeit ist für mich auch, wie du das gerade auch schon sagtest, irgendwie eine Spur zu hoch, finde ich. Natürlich, wenn man Nordmazedonien hört, denken die meisten, was soll der Scheiß? Aber die haben sich immerhin für die EM auch qualifiziert, ne? Jetzt für die aktuelle, auch wenn es über diese Nations League-Geschichte mit dem besten Gruppensieger der Staffel 4 da ging. Aber man hat halt gesehen, dass es, wie die Kollegen heute, Steffen Freund, ja auch sagten, schon der beste Gruppengegner gewesen ist von den drei Spielen, die sie jetzt hatten. Und man hat halt gesehen, dass die heute mega effektiv waren und halt vernünftig und sehr diszipliniert verteidigt haben.
Zwei Chancen, zwei Treffer, so muss es sein. Und die deutsche Mannschaft, sehr viel Ballbesitz, sehr viel Spielanteile und auch ein bisschen Glück da drin gehabt, ne? Denn Sané nach einem fragwürdigen Foulspiel oder nicht Foulspiel mit einem Elfmeter belohnt. Gündogan machte den Ausgleich und dann gab es in der Schlussphase bzw. in der zweiten Hälfte auch noch ein Handspiel von Emre Can im deutschen Strafraum, was gar nicht geahndet wurde.
Der Handelfmeter, da hat Deutschland natürlich sehr großes Glück gehabt. Der Elfmeter von Sané, denke ich, ist so eine Kann, aber muss man nicht Entscheidung. Klar, die Effektivität hat bei Deutschland ganz klar gefehlt. Erste Halbzeit hätte Deutschland natürlich auch in der Anfangsphase schon in Führung gehen können. Dann hatte Deutschland natürlich auch noch das 2-1 auf dem Fuß von Timo Werner. Den muss man natürlich machen. Dann gewinnt Deutschland das wahrscheinlich 2-1. Aber so steht jetzt eine Niederlage da. Nach den ersten beiden Spielen gegen Island und gegen Rumänien wähnte man sich ja mal wieder auf einem ganz guten Weg. Das soll jetzt nicht wieder totale Abkehr sein, dass man jetzt dieses Spiel verloren hat. Aber ist natürlich schon so ein bisschen ein negativer Erlebnis jetzt, nachdem jetzt erstmal wieder 2-3 Monate Pause sein wird bis zur EM-Vorbereitung.
Du hattest Timo Werner angesprochen, der wurde ja eingewechselt in der zweiten Hälfte und hatte wirklich eine riesen Chance auf dem Fuß. Aber die Chancenverwertung ja generell ein Problem der deutschen Mannschaft, was wir ja auch gegen Rumänien schon festgestellt hatten. Hat das deutsche Team vielleicht ein Stürmerproblem?
Ja, durchaus. Also ich bin ja auch immer ein Freund davon gewesen, einen richtigen Stoßstürmer vorne drin zu haben. Den hat Deutschland natürlich definitiv nicht. Und immer mit diesen, sag ich mal, hängenden Neunern, mit Gnabry vorne drin zu spielen, der für mich jetzt auch nicht der Mann ist, der da vorne drin spielen kann. Das hat teilweise bei der deutschen Nationalmannschaft auch geklappt. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen die Niederlande in Amsterdam, wo Gnabry ein super Spiel gemacht hat. Oder dieses Wechsel mit Timo Werner auch in der Spitze oder auch mal Havertz vorne drin. Ich bin ja jetzt kein großer Freund von, aber das ist halt so auch die Löwsche Spielart. Klar, wenn man jetzt einen Lewandowski hätte vorne drin, haben wir aber nicht. Sturmtechnisch, also eigentlich sind die Außen sind ja eigentlich überragend besetzt, aber klar, ich finde halt zentral vorne würde schon noch jemand fehlen, das stimmt.
Sollen wir Kevin Volland in die Mannschaft quatschen?
Wir könnten das, aber ich glaube, es wird nichts bringen, weil Jogi Löw, glaube ich, jetzt schon des Öfteren gezeigt hat, dass er ihn von ihm, glaube ich, nicht zählt. Er war das öfter mal nominiert, aber er hat sich nie richtig durchsetzen können und ich glaube, der Zug ist wie bei so anderen Spielern auch, glaube ich, abgefahren bei Jogi Löw.
Du hast schon die negative Richtung angesprochen, die diese WM-Qualifikation letztlich genommen hatte. Das starke Spiel gegen Island, den vielleicht schwächsten Gegner auch der drei, und dann diese 2-10-Auftritte gegen Rumänien, wo es ja noch gut ging, aber eben dann auch die Niederlage gegen Nordmazedonien. Wenn man aber da die beiden Endphasen sich nochmal anguckt, dann fiel auch gestern wieder auf bei dem Spiel, dass die deutsche Mannschaft in der Schlussphase Riesenprobleme kriegt, ins Schwimmen gerät.
Ja, also ich würde mal sagen, gegen Rumänien sind sie nicht ins Schwimmen geraten. Da haben sie dann im Endeffekt diese eine Torchance noch zugelassen. Und klar, wenn man nur mit einem Tor führt, dann ist es wie immer im Fußball, dann kann die gegnerische Mannschaft immer irgendwie noch ein Tor schießen. Ich finde es halt im Vorfeld war eigentlich, wenn du von der Papierform her gegangen bist, war eigentlich Island der stärkste Gegner. Dann wurde halt nach dem 3-0 wurde Island halt zerlegt, so von wegen, wie schlecht die sind. Dann hat Island, glaube ich, auch das Anschlussspiel in Armenien verloren. Und wenn man das jetzt so sieht, war Nordmazedonien schon der stärkste Gegner. Und was die Schlussphase angeht, ich glaube jetzt vor allen Dingen beim heutigen Spiel hatte ich auch zumindest den Eindruck, dass die Mannschaft von Anfang an so ein bisschen im Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin Modus und wir sind ja auch alle schon ein bisschen müde und am Samstag ist ja auch schon wieder Bundesliga und dann spielen wir halt auch noch gegen Nordmazedonien Modus war und ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie ein Fitnessproblem ist oder dass es irgendwie ein Problem ist, dass Deutschland kräftemäßig da irgendwie abbaut, sondern ich glaube einfach, dass es eine Verkettung vieler Dinge war heute, die dann zu dieser Niederlage geführt haben.
Verkettung, das führt uns dann vielleicht auch noch zur Dreierkette. Ist das nicht?
Ja, Uli Hoeneß hatte das heute auch so schön gesagt, als Experte, dass er kein Freund von diesen Umstellungen ist. Ich bin das auch nicht. Natürlich kann man immer noch ein bisschen was ausprobieren, aber es war heute tatsächlich auch kein Testspiel, sondern das war ja ein WM-Qualifikationsspiel. Und ich bin generell auch kein Freund der Dreierkette. Also sie haben sich jetzt mit der Viererkette eingespielt. Natürlich wollte jetzt vielleicht Gosens nochmal eine Chance geben, aber ich hätte mit der Viererkette, die in den ersten beiden Spielen gespielt hätten, jetzt auch weitergespielt. Und die Abstimmung war natürlich nicht so gut wie in den ersten beiden Spielen, das stimmt. Und klar, ich glaube auch, dass er, ich hoffe, dass er davon jetzt auch wieder Abstand nehmen wird und mit einer Viererkette spielen wird bei der EM.
Muss Antwerpen jetzt Angst und Bange werden für die EM?
Ne, Angst und, ja, ich meine, die Gruppe ist natürlich stark, ne, mit Frankreich und Portugal. Aber ich sag mal so, um mal wieder ein bisschen optimistischer zu werden, die anderen Nationen jetzt bei der WM-Qualifikation hatten auch ihre lichten Momente. Ich erinnere, dass Spanien irgendwie unentschieden gespielt hat gegen Griechenland. Frankreich hat nur ein Spiel unentschieden gespielt. Spanien stand sogar kurz auch vorm Unentschieden und hat dann kurz vor Schluss noch ein 2-1 gemacht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen das war, aber sind alle, glaube ich, noch nicht in EM-Form, glaube ich, keine Nation im Moment. Und ich glaube halt einfach, es sind jetzt auch noch 2 Monate, da kann halt auch noch viel passieren. Die Spieler können sich noch ein bisschen mehr irgendwie in ihre Topform spielen. Vielleicht kommt Thomas Müller noch dazu, wer weiß. Und dann sieht das doch vielleicht schon wieder ein bisschen besser aus.
Stand jetzt aktuell.
Der 1. April bedeutet in diesem Jahr auch für die Major League Baseball den Startpunkt für eine neue Saison und der schnelle Impffortschritt in den USA macht es möglich sogar vor Zuschauern. Und in einer nicht verkürzten Variante wie im letzten Jahr mit gerade einmal 60 Spielen, sondern mit dem kompletten normalen Schedule. Andreas Thies ist unser Baseball-Experte. Andreas, die Rahmenbedingungen, die klingen fast schon wieder ein bisschen nach lange vermisster Normalität in Zeiten von Corona. Wie normal wird die Saison denn aus deiner Sicht?
Ja, die Saison wird so normal, wie man sich das 2021 eigentlich nur erhoffen kann. Jedes Team hat bereits angekündigt, Fans in den Heimspielen empfangen zu können. Und wie viele es sein werden, das hängt von Bundesstaat zu Bundesstaat ab. Die Texas Rangers zum Beispiel haben schon angekündigt, alle Plätze besetzen zu wollen. Einzig die Toronto Blue Jays müssen ein wenig umdisponieren, weil der Grenzübertritt zwischen Kanada und den USA noch Probleme bereitet. Die werden ihre Heimspiele erstmal in Florida austragen. Eine Rückkehr allerdings in den Rogers Center in Toronto ist im Laufe der Saison nicht ausgeschlossen. Die Spieler und Offiziellen aber aller Teams und auch die Schiedsrichter etc., die müssen sich nach wie vor regelmäßig testen lassen.
Jetzt haben die Franchises unter der letzten Kurzsaison finanziell natürlich zu leiden gehabt. Wie wirken sich denn die Einbußen auf die Planung und Durchführung dieser Saison aus?
Wenig bis gar nicht. Ja, die Teams haben schwere Einbußen hinnehmen müssen und können auch in diesem Jahr nicht mit den vollen Einnahmen aus Ticket- und Merchandising-Verkauf rechnen. Aber wir sprechen hier nicht von Teams und Besitzern, die am Hungertuch nagen. Es gibt Small-Market-Teams, also Milwaukee zum Beispiel oder San Diego, die haben auch in den letzten Jahren haushalten müssen. Aber insgesamt kann man sagen, dass es der MLB noch vergleichsweise gut geht. Es gab auch einige Teams, unter anderem beispielsweise die Milwaukee Brewers, die im letzten Jahr keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen haben, also eine wirklich gute Aktion da geleistet haben.
Und unter diesen Voraussetzungen, wie bewertest du da die Chancen der LA Dodgers, ihren Titel aus der Vorsaison zu verteidigen?
Die Los Angeles Dodgers, die sind in diesem Jahr auf jeden Fall wieder die großen Favoriten. Sie haben eigentlich überhaupt keine Schwächen. Angefangen beim Pitching mit Spielern wie Clayton Kershaw, Trevor Bauer oder Walker Buehler. Dann auch die Feldspieler wie Mookie Betts oder Cody Bellinger. Sie haben Konkurrenz in der eigenen Division, die San Diego Padres. Die haben in den letzten Jahren ein aufregendes, junges Team zusammengestellt. Ob sie aber den Dodgers wirklich über 162 Spiele und die Playoffs Paroli bieten können, das bleibt abzuwarten.
Und auf welche Teams sollte der MLB-Gelegenheitsgucker auf jeden Fall achten?
Ja, ich habe sie eben schon erwähnt. Die Padres sind ein tolles Team. Fernando Tatis Jr. zuzuschauen macht unglaublich viel Spaß. In diesem Jahr sollte man aber auch einen Blick auf die Toronto Blue Jays werfen. Auch sie haben in der Offseason gut gearbeitet. Mit George Springer, einen der Top-Free Agents dieses Winters, an Land gezogen. Dazu mit Bobby Catt, Kevin Biggio und Vladimir Guerrero Jr. drei große Talente in den eigenen Reihen. Ihnen kann man schon zutrauen, den New York Yankees große Kopfschmerzen bereiten zu können. Die Yankees sind ein Team to beat in der American League, auch dieses Jahr wieder. Sie haben es lange nicht geschafft, die World Series zu gewinnen und in diesem Jahr wollen sie einen neuen Versuch starten.
Setzen wir nochmal die deutsche Brille auf, die kommt natürlich auch zum Tragen. Was traust du denn Max Kepler bei den Twins in dieser Saison zu? Was erwartest du von ihm?
Ja, Max Kepler hat sich inzwischen in der MLB komplett etabliert. Er ist Stammspieler bei seinen Twins. Das Team aus den Twin Cities St. Paul und Minneapolis ist in dieser Saison auch der Favorit in der American League Central und sollte die Playoffs, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, auf jeden Fall erreichen. In den Playoffs ist dann alles möglich. In Minnesota lechzt man aber nach einem tiefen Playoff-Run. In den letzten Jahren gab es diesen nicht.
Andreas Thies, unser Baseball-Experte zum Saisonstart der MLB heute. Danke dir.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder des Tages und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Also der zweite Teil sozusagen, einen großen haben wir gerade ja schon abgehandelt. Also das sagen wir euch jetzt. Hier ist die Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Zweifelsohne sind Pilotenkünste unser Top des Tages. Denen ist es nämlich zu verdanken, dass das Basketballteam der Utah Jazz noch am Leben ist. Das ist keine witzige Geschichte, aber sie ist erzählenswert. Der Charterflieger der Mannschaft war in einen Vogelschwarm geraten. Ein Triebwerk hat dann zu brennen angefangen und ist ausgefallen. Der Pilot konnte allerdings umkehren, die Maschine dann noch notlanden. Niemand wurde verletzt und mit einer Ersatzmaschine konnte die Reise dann doch noch fortgesetzt werden. Wow.
Mit dem Schrecken davongekommen, aber ein Glück für die Utah Jazz. Kommen wir zum Flop des Tages. Quarantäne bei an Corona erkrankten Spitzensportlern, ist das unter Umständen nämlich ein Flop des Tages. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Quarantäne ist wichtig und nötig, aber möglicherweise eben auch ein Alibi, um sich Dopingkontrollen zu entziehen und somit Gift für die Chancengleichheit zum Beispiel bei Olympia. Davor warnt Kugelstoßer David Stoll. Der erklärte in der Welt, zu Hause in den eigenen vier Wänden bieten sich doch unter der totalen Abschottung alle Möglichkeiten, um bestimmte Leistungsfähigkeiten mit unerlaubten Stoffen zu verbessern. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es einige gibt, die die Quarantäne als Schlupfloch nutzen. Traurig, aber wahr.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag haben. Puh, 1. April, ich weiß nicht, ob das mein Lieblingsdatum wäre, um Geburtstag zu feiern. Da denkt jeder gleich, ja, willst du mich jetzt verkohlen? Nee, das ist dann schon recht. Und wir wollen auch mal gucken, wer so an sportlichen Geburtstagskindern heute herausragt.
63 Jahre alt wird zum Beispiel heute Österreichs Skisprunglegende Toni Innauer. Olympiasieger 1980 war er, Skifluch-Weltrekordler war er mal zwischendurch, war nach seiner aktiven Zeit dann erfolgreicher Trainer und Sportfunktionär und ist aktuell für das ZDF als Experte tätig und war ja auch hier bei Stand jetzt schon ein paar Mal zu hören.
Das ist ein vielseitiger Mann, muss man sagen, und ein sehr, sehr guter Mann. Und eine vielseitige Frau und eine sehr, sehr gute Frau wird heute 53. Ingrid Klimke nämlich, die deutsche Dressur- und Vielseitigkeitsreiterin, zweimal Olympiagold mit dem Team hat sie gewonnen. Sie ist Team-Weltmeisterin, WM-Bronzemedaillengewinnerin im Einzel, Europameisterin und natürlich auch Spross einer reitsportbegeisterten und erfolgreichen Familie. Denn ihr Vater ist der legendäre Dressurreiter Dr. Rainer Klimke.
Und erfolgreich in ihrem Sport war auch Sandra Völker, die deutsche Schwimmerin, Olympia-Zweite von 1996, dreifache Kurzbahn-Weltmeisterin war sie auch schon gewesen in ihrer Karriere, Staffel-Weltmeisterin, vierfache Europa- und deutsche Meisterin und die Rückenlage und der Freistil, das waren immer ihre Spezialdisziplinen gewesen in ihrer Karriere, aber sie hatte in der auch Rückschläge zu verkraften, ein Belastungsasthma zum Beispiel zerstörte ihren Olympiatraum 2000, dazu musste sie später dann auch noch Privatinsolvenz anmelden. Heute arbeitet sie als Motivationscoach und wird heute 47.
34 Jahre wird heute der chinesische Snooker-Profi Ding Junhui. 14 Ranglistenturniere hat er Stand jetzt schon gewonnen. Stand auch schon einmal auf Platz 1 in der Weltrangliste und zwar zwischen Dezember 2014 und März 2015.
Ihnen allen nochmal natürlich herzlichen Glückwunsch, alles Liebe und Gute. Natürlich auch allen anderen Geburtstagskindern des Tages, auch die nicht ganz so sportlichen wie unseren vier Auserwählten. Wir sagen, feiert schön nach Kräften, so gut es eben geht.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte alles Sportliches am 1. April? Das haben wir für euch, also zumindest ein paar Fakten, zusammengetragen.
Vor 98 Jahren zum Beispiel schrieb der Schweizer Radrennfahrer Heiri Suter Radsportgeschichte. Er gewann nämlich das Eintagesrennen Paris-Roubaix. Gut, das haben vor ihm noch andere geschafft, das haben ihm nach ihm welche geschafft. Aber Suter, der hatte zwei Wochen vorher schon die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Und dieses rare Double, das hat er als allererster feiern können.
Gefeiert wurde auch vor 68 Jahren und zwar in Paraguay. Deren Fußballnationalmannschaft gewann nämlich 1953 erstmals die Copa America. Nach der Endrunde, punktgleich mit Brasilien, hatten sie auf 1 gestanden. Es kam also zu einem Entscheidungsspiel um diesen Titel und das gewann dann Paraguay sensationell mit 3:2.
Und vor 14 Jahren, da durften auch die Volleyballer des VfB Friedrichshafen jubeln über den Stand jetzt größten Erfolg ihrer Geschichte. Sie gewannen nämlich das Finale der Champions League gegen die französische Mannschaft Tours Volleyball mit 3:1.
Stand jetzt aktuell.
You can't do anything, so heißt eine Imagekampagne, die RB Leipzig aktuell fährt. Aber können sie auch am Wochenende den FC Bayern schlagen im Topspiel der Bundesliga und den Rückstand in der Tabelle wieder auf einen Punkt eindampfen? Das fragen wir mal nach bei unserem Leipzig-Experten, bei Frank Bedau. Hallo Frank.
Hallo Malte, Grüße aus Hamburg.
Wie beurteilst du denn die Ausgangslage fürs Wochenende?
Ja, RB Leipzig kommt wahrscheinlich entgegen, dass Bayerns gefährlichste Waffe, Robert Lewandowski, verletzt ausfällt. Allerdings sind ja die anderen auch keine Blinden und von Goretzka, Sané, Gnabry etc. geht immer noch genug Torgefahr aus, dass die da genauso bestehen können. Sie machen es ja nicht anders als Leipzig dieses Jahr nach dem Verlust von Werner, dass alles halt auf breite Schultern verteilt wird. Trotzdem denke ich, dass wir am Samstag eine ganz gute Chance haben gegen die Bayern. Vor allen Dingen wegen doch der Abwehrprobleme, die München hat. Ohne Boateng, ohne Davis, Süle nicht wirklich in Form. Und da rechne ich mir schon einiges aus. Wobei ich denke, dass es trotzdem nicht reicht, um nochmal richtig entscheidend in die Meisterschaft einzugreifen, weil ich nicht glaube, dass RB Leipzig die restlichen 7 Spiele alle gewinnt. Und Bayern maximal vielleicht gegen Wolfsburg patzt.
Es wäre ja dann nur noch ein Punkt im Falle eines Leipziger Sieges, die sie vorne liegen würden. Das Hinspiel endete 3-3, sind ja eigentlich immer solche engen Spiele. Vor einem Jahr, beziehungsweise vor etwas mehr als einem Jahr, im Februar 2020, das letzte Spiel, in dem Bayern kein eigenes Tor geschossen hat, war ein 0-0 gegen Leipzig. Also unentschieden ist eigentlich fast das Standardergebnis in den letzten Aufeinandertreffen.
Ja, und damit wäre die Meisterschaft meiner Meinung nach auch durch. Ich sage mal, Leipzig hat halt vielleicht die Punkte liegen gelassen, nicht ausgenutzt, dass die Bayern geschwächelt haben. Und dann ist es für uns realistischer, uns auf den DFB-Pokal zu konzentrieren und da vielleicht den ersten Titel für den Verein zu holen.
Jetzt hast du eben gesagt, ja, Lewandowski fehlt, aber die anderen haben ja auch noch Qualitäten. Das hat Thomas Müller ja in der unnachahmlichen Art dann auch schon gesagt. Lewandowski spielt nicht mit, jetzt ist Goretzka gefordert unter anderem. Also ein typischer Müller, den er da wieder rausgehauen hat. Aber gerade dieses Fehlen von Lewandowski, ist das was, was in der Mannschaft jetzt auch diskutiert wird, was und im Umfeld, vor allen Dingen in der Fanszene, groß diskutiert wird, dass da vielleicht doch so der ein oder andere denkt, ach komm, wenn der nicht da ist, die haben zwar gegen Stuttgart in Unterzahl ein Spiel gedreht, aber da war es ja eben auch Lewandowski, der maßgeblichen Anteil dran hatte.
Grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass man als Sportler keinem anderen Sportler eine Verletzung wünscht. Und ich glaube eher, dass die Bayern sogar eine Stärke draus ziehen können, eben um noch mal mehr, sonst ist alles fokussiert auf Lewandowski und diesmal können sie wirklich als Team im Verbund Müller, Goretzka, Gnabry, Sané zeigen, dass sie es trotzdem lösen können. Mhm. Die haben halt insgesamt in der Spitze so eine überragende Qualität, das ist halt die beste deutsche Mannschaft, das muss man einfach anerkennen.
Aber Leipzig hat die beste Abwehr. Es spricht einiges dann doch für Leipzig. Wie glaubst du denn, werden sie das Spiel am Wochenende angehen?
Ja, Kampel fällt ja aus. Upamecano spielt, das wird sich wohl erst am Freitag oder sogar Samstag früh entscheiden. Ich würde nicht riskieren, dass wenn Upamecano nicht völlig fit ist, dann gerade gegen die schnellen Außen von den Bayern, würde ich ihn nicht aufstellen. Aber dann spielt halt Orban als zentraler Innenverteidiger. Und in der Mitte vermute ich eigentlich, dass Sabitzer und Adams im defensiven Mittelfeld wirbeln werden. Und vorne wird es wahrscheinlich, denke ich, ohne Stoßschirm, also ohne Sörlot und ohne Paulsen abgehen. Hm. Ich denke, das wird wieder dann so außen Forsberg eher vielleicht sogar als falsche Neun und Nkunku und Olmo auf den Außen.
Gesetzt den Fall, es klappt jetzt mit dem Sieg und man verkürzt und die Meisterschaft ist tatsächlich noch realistisch drin. Wie viel hätte denn jetzt eine Meisterschaft beispielsweise auch Einfluss auf den Kader in der nächsten Saison? Man hört ja immer wieder auch von Abwanderungsgelüsten beim einen oder anderen. Würde das vielleicht die Mannschaft eher zusammenhalten als ein DFB-Pokalsieg?
Natürlich nicht. Die erste deutsche Meisterschaft, das war natürlich was Überragendes, genauso wie ein erster DFB-Pokalsieg. Allerdings in der Entwicklung der Mannschaft sehe ich da eigentlich keine Beeinflussung, weil Leipzig, sage ich mal, ist so ungefähr auf einer Stufe wie Dortmund und du kaufst gute Talente, bildest die aus und aber am Ende musst du sie verkaufen. Mhm. So, und wenn dann, oder vielleicht will sich halt auch noch jemand verändern, wie ein Sabitzer, wo man jetzt ja auch immer hört, dass er Angebote hätte aus England. Ja, und dann ist es halt einfach so. Dafür ist zum Beispiel Dominik Soboschlei schon gekauft worden, der 1:1 quasi Sabitzers Position übernehmen könnte, der auch das Potenzial hat. Man hat in der Innenverteidigung hat man vorgesorgt mit Simakar und mit Guardiol. Ich habe da vollstes Vertrauen in Krösche, Minzlaff und den Rest der Führungsetage bei RB. Weil bisher haben sie immer alles gut ersetzen können.
Dein Tipp fürs Wochenende?
Wir gewinnen das Spiel 3-2, werden Vizemeister und gewinnen den DFB-Pokal.
Wir werden dich auf diesen Tipp dann irgendwann nochmal festnageln, hier bei Stand jetzt. Frank, vielen Dank.
Alles klar, danke, tschüss.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben ein paar Highlights für euch rausgesucht.
Champions League Viertelfinale der Damen-Rückspiel. Die Bayern-Frauen, die wollen nach dem 3-0-Sieg im Hinspiel zu Hause jetzt auswärts beim FC Rosengarten das Weiterkommen sichern. Wenigstens eine deutsche Mannschaft im Halbfinale, denn Andreas, die Wolfsburgerinnen haben es ja leider nicht geschafft.
Ja, die Wölfinnen haben gegen den FC Chelsea 0-3 verloren zu Hause und sind damit raus. Alle Hoffnungen also jetzt auf den Frauen des FC Bayern. Gucken wir nochmal zum Handball. 17. Spieltag in der HBL. Melsungen gegen die Rhein-Neckar-Löwen am 24. Spieltag, also da ist ja alles ein bisschen durcheinander, spielt vom 24. Spieltag Leipzig gegen Erlangen, Balingen gegen Nordhorn und dann 25. Spieltag, der aber auch heute gespielt wird, Essen gegen Minden.
Und die BBL spielt auch allerdings komplett den 29. Spieltag, zumindest mit 3 Spielen, also aber das ist alles vom gleichen Spieltag, Ulm gegen Würzburg, Frankfurt gegen Chemnitz und Ludwigsburg gegen den mitteldeutschen BC.
Wir bleiben beim Basketball gegen in die Euroleague. 33. Spieltag gegen Fenerbahce hat der FC Bayern die Baskets noch mit 68-77 verloren und dann historisches Playoff-Einzug verpasst. Jetzt wollen sie mit einem Sieg gegen Kaunas in Litauen das Versäumte nachholen. Einfach wird es nicht und die Form mit 3 Niederlagen aus den letzten 4 Euroleague-Spielen spricht auch nicht unbedingt für die Bayern Baskets.
Champions League ist auch noch ein Thema im Basketball. 3. Spieltag, Brose Bamberg gegen Sardinia Sassari.
34. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga, Nürnberg Ice Tigers gegen die Grizzlies Wolfsburg. Die Kölner Haie empfangen den ERC Ingolstadt. Die Düsseldorfer EG spielt gegen die Schwenninger Wild Wings. Und die Krefeld Pinguine haben die Münchner zu Gast von Red Bull. Iserlohn Roosters spielen auch noch gegen die Adler aus Mannheim.
Und Tennis wird noch gespielt in Miami, die Viertelfinals bei den Miami Open der Damen und Herren. Ja, und wir verabschieden uns damit in die Osterzeit, in das quasi verlängerte Osterwochenende, sind dann erst am Dienstag wieder für euch da.
Ja, euer spätes Highlight dann, also wieder am Dienstag um 7.07 Uhr mit Stand jetzt dem ersten Sportpodcast des Tages. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit am Start seid, in der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Eier bei Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Weißt du, wo man uns zu Ostern am besten drauf hören kann?
Nee.
Auf einem iPod.
Eieieiei, komm. Wir reden uns hier um Kopf und Kragen.
Absolut, wir sollten lieber schnell die Osterzeit einläuten. Sport für die Ohren rund um die Uhr nochmal kurz sagen, dass das natürlich das Motto von meinsportpodcast.de ist. Und natürlich einen Gruß und Kuss verteilen von
Bugs Bunny.
Und Duffy Duck.
Andreas Wurm.
Malte Asmus.
Ich bin völlig verwirrt. Tschüss, frohe Ostern.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.